Wir haben drei fantastische Jungs, die nicht hier sind, die ja unglaublich sind. Ganz kurz zu mir, ich habe in Gießen Theologie studiert, bin dadurch hier in dieser verrückten Gemeinde gelandet, habe damals, denn darf ich das sagen, ich habe den 5. Gemeindegeburtstag miterlebt. Das können, wer war denn da schon da? Ja, doch so ein paar, ne? Wow. Habe dann hier ein Vikariat gemacht, hatte eigentlich das Ziel, als Missionar vielleicht in China Gott zu dienen. Und dann hat Olaf, wo bist du, uns gefragt, ob wir nicht nach Marburg gehen stattdessen. Long story. Ich habe dann gesagt, naja, vielleicht mal so für 2 Jahre. Diese 2 Jahre hörten erstaunlicherweise nie auf. Nach 1,5 Jahren habe ich gesagt, naja, vielleicht noch so 2 Jahre. Inzwischen haben wir ein Haus gekauft und sind jetzt seit 2002 haben wir dort Gemeinde. Und ja, wenn Gott nicht ganz deutlich redet, müssen die Marburger noch länger mit uns klarkommen. Und wir lieben diese Stadt und wir lieben diese Gemeinde. Ich sage unserer Gemeinde immer, wenn Marburger seid ihr, wenn es diese Gemeinde nicht gäbe, dann müsste man sie gründen. Aber ich liebe es, dass diese Gemeinde immer internationaler wird. Und ich liebe aber vor allem die weltweite Gemeinde Jesu. Die weltweit, die Braut, das ist nicht Ansgarkirche Marburg oder Wetzlar oder Vineyard oder irgendwas, sondern das ist die weltweite Gemeinde Jesu, mit der wir gerade gemeinsam gesungen haben in diesem Lied. Und was ich tue in meinem Leben, das soll dieser Gemeinde Jesu weltweit dienen. Also ich bin, wenn ihr wollt, ein lokaler Pastor mit einer globalen Vision. Und darum geht es. Das Reich Gottes ist ein globales Reich. Da haben wir die erste Folie, einfach nur die Überschrift, genau. Und wir haben viel schon über das Reich Gottes gehört und ich bin extrem dankbar für das, was wir gehört haben. Super, euch zu haben hier, das ist ganz große Klasse. Ich möchte ein bisschen abheben, noch mehr, nein, aus Vogelperspektive einnehmen. Langfristige Perspektive. Wir haben ein bisschen was über Zeit gehört, da muss ich jetzt dran denken, bei Gott und so. Wo geht's hin? Was ist das Ziel? Und das Ziel für die Zukunft und Vision für uns für heute steht in der Johannes-Offenbarung in Kapitel 7. Und das möchte ich lesen. Die nächste Folie. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Ich habe es jetzt extra nicht so laut gemacht. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die 4 Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Amen. Eine Schar, große Schar, die niemand zählen konnte. Wo kommen die her? Wie kommen die dahin vor den Thron? Vers 14 lesen wir, das sind die, die ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Die sind nicht im Block gekommen. Die wurden nicht als eine Masse dahin gebeamt, sondern das sind die, die Jesus kennengelernt haben, die Leben bei Jesus gefunden haben. Seit 2000 Jahren ist Jesus dabei, die Welt zu erneuern. Und wie macht er das? Wie macht er das? Ein Leben nach dem anderen. Ein Leben nach dem anderen. Manchmal tröpfelnd. Wirklich, da eins und da eins. Manchmal ein Rinnsal, manchmal ein Sturzbach. Aber immer ein Leben nach dem anderen. Und wir sehen hier die Einzelnen. Wir sehen diese Menschenmenge, die kann keiner zählen. Aber die sind noch zu identifizieren. Das ist keine faceless crowd, ja? Die haben Gesichter, die haben Herkunft, die haben eine Sprache. Die haben eine Stammeszugehörigkeit, die sind nicht ein Brei. Und Jesus ehrt, wo du herkommst. Und er sieht dich. Er sieht dich nicht nur als ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Millionstel von einer Menge, sondern er sieht dich. Und er sieht deinen Nachbarn, der ihn noch nicht kennt, aber kennenlernen soll. Jeder Einzelne, jeden Einzelnen will Gott dabei haben, dich will er dabei haben. Dein Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Jeder einzelne Mensch zählt vor Gott. Und ich habe an ein paar einzelne Menschen gedacht. Namen geändert. Da ist Wang aus China. Sie hat einen Mann, sie hatte einen guten Job. Und es war, ich denke, es war die Sehnsucht nach Freiheit, die sie angetrieben hat, dass sie ihren Mann überzeugt hat, jetzt mal ohne sie klarzukommen für eine Weile und nach Deutschland gekommen ist, nach Marburg gekommen ist, um Literatur zu studieren. Wer die Chinesen kennt, da geht es um Business. Sie hat amerikanische Literatur studiert in Marburg. Und ein Freund in China hatte ihr noch eine Bibel mitgegeben. Und sie kam dann bei uns in der Gemeinde an mit 1000 Fragen. Und sie war eine Weile in Deutschland und war aber frustriert, weil sie gemerkt hat, die wirkliche Freiheit findet sie hier auch nicht. Hat sie überlegt dann, ja, vielleicht gehe ich noch nach Amerika, vielleicht ist da anders. Und dann haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich Freiheit und wo finde ich die? Und das ist, war eine Premiere für mich. In einem Facebook-Chat hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Gott erneuert diese Welt, ein Leben nach dem anderen. Oder da ist Thomas. Er hatte kein einfaches Leben. Aufgrund einer chronischen Erkrankung braucht er rund um die Uhr Assistenz, wird ihm auch bezahlt. Und eine Assistentin gehörte zu unserer Gemeinde. Und die hatte Sonntagsdienst, hat sich geärgert, weil sie in Gottesdienst wollte. Hatte gar keine missionarischen Absichten, hat gesagt, kommen Sie ruhig mit, das ist schön, da kommen Sie mal mit bei uns in den Gottesdienst. War eigentlich nur, weil sie in Gottesdienst wollte. Der hatte nichts Besseres zu tun, hat gesagt, gut, komme ich mal mit. War so entfernt katholisch. Und kam nächste Woche wieder. Und die Woche drauf wieder. Und irgendwann kam er zum Glaubensgrundkurs. Und irgendwann stand er vorne am Kreuz. Hat sein Leben Jesus gegeben. Und jetzt bringt er immer seine Assistenten mit in Gottesdienst, in den Hauskreis. Die haben ja Dienst. Oder, den habe ich nicht, der ist nicht bei uns, den habe ich in Frankfurt kennengelernt. Karim kam aus Afghanistan. Suchte ein besseres Leben, kam nach Deutschland. Und er hatte gehofft, geglaubt, wenn ich mich als Christ ausgebe, dann habe ich bessere Chancen auf Asyl. Und so täuschte er vor, erzählt er uns, dass er sich bekehrt hat, ließ sich in der Gemeinde taufen. Und nun sind die Leute in der Gemeinde auch nicht alle ganz blöd und er musste ein bisschen mitreden können. Deshalb hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Ja, ich brauche gar nicht weiter erzählen. Heute sagt er, Jesus hat mich von meinen Lügen befreit. Und er ist sehr aktiv, seine Landsleute einzuladen zu Jesus. Und ich könnte diese Liste fortsetzen, ihr könntet das auch und dann wäre der Abend rum und wir hätten viel Spaß. Aber euch wird klar, worum es geht. Gott verändert Leben. Eins nach dem anderen. Und ich weiß nicht, wer sowas zählt, aber ich habe gelesen, das geschieht heute 40.000 Mal an diesem Tag. Und morgen wieder 40.000 Mal. Und übermorgen wieder. Und wahrscheinlich übermorgen dann 41.000 Mal oder so. Und da schlägt sein Herz. Und es ist eine gute Idee, wenn wir unser Herz in Übereinstimmung mit seinem Herzen bringen. Wenn unser Herz da schlägt, wo sein Herz schlägt. Also, seit Pfingsten sammelt Gott diese Menge, dieses Volk aus allen Völkern, ein Leben nach dem anderen. Und er macht es nicht einfach so. Er gebraucht dazu die, die schon zu seinem Reich gehören. Wir haben gestern von Tillmann schon davon gehört, dass in der islamischen Welt enorm viele Muslime zum Glauben kommen, angestoßen durch Träume und Visionen. Und das ist unglaublich, was Gott da tut. Aber was mich dabei fasziniert, wenn ich davon höre und lese, was Gott tut, ist, im Traum sagt er dem, geh da und dahin. Da findest du einen, der kann dir mehr erzählen über mich. Oder die sehen einen Mann und den treffen sie nächsten Tag auf der Straße. Oder so. Manchmal habe ich den Verdacht, unsere Begeisterung mit diesen Traum- und Visionengeschichten ist, dann müssen wir da nichts mehr machen. Gott macht das da im Jemen alles, dann müssen wir uns da nicht, so, ne? Nein, er gebraucht seine Kinder. Er bereitet alles vor, er tut alles, ja? Er macht es ja, aber er gebraucht die, die schon zu seinem Reich gehören. Und wie steht es denn damit? Wie läuft das? Läuft denn das heute? Es ist Gottes Herzensanliegen und deshalb ist wichtig, dass wir Bescheid wissen, was los ist in dieser Welt. Unser Zuhause ist im Himmel, haben wir hier auch schon gehört, aber unser Arbeitsplatz ist auf der Erde. Und deshalb, ja, es ist langer Nachmittag und so, aber erlaubt mir euch ein paar Fakten, auch ein paar Zahlen zu präsentieren. Manche werden da plötzlich ganz müde, das ist okay. Wenn du einschläfst, nicht schnarchen, aber sonst alles gut. Aber mich begeistern diese Zahlen, weil lass mich das vorneweg gleich sagen, hinter jeder Zahl steht ein Mensch. War das Robert Schuller, der gesagt hat, we count people because people count. Wir zählen Menschen, weil Menschen zählen. Ja? Also, wie läuft es? Die Antwort ist ganz einfach, einerseits, andererseits. Einerseits, Gott handelt, Halleluja. Er wirkt auf unglaubliche Weise in unserer Zeit. Er wirkt auf eine Weise in unserer Zeit, ich habe nicht alles miterlebt, aber wie ich das verstehe, auf eine Weise, wie er noch nie in der Geschichte gehandelt hat. Also das, was wir gehört haben mit den größeren Werken, das ist längst unterwegs. Ist noch nicht fertig, aber es ist unterwegs. Und unser depressives Bild hier in Deutschland, ja, du hast das schon gesagt, Reinhard, von so ein paar versprengten Gläubigen, so die letzten aufrechten und der letzte macht's Licht aus und so. Ach, glaubst du auch noch an Gott? Gibt's, als ich meiner Oma von Mission erzählte, sagte sie, ach, sind die auch noch tätig? Ich sage immer, uns gibt's nicht noch, uns gibt's schon. Also das, was wir hier vielleicht in Deutschland manchmal sehen, das ist beileibe nicht repräsentativ für das, was weltweit passiert. Ich muss mit dieser Kerze vorsichtig sein. Also was ist los? Jeder achte Mensch auf dem Globus ist ein wiedergeborener Christ. Also wenn du in deiner Firma durchzählst, bist du wahrscheinlich unterdurchschnittlich. In Lateinamerika, Milli, wo bist du? Nicht da. Wächst der evangelische Glaube dreimal so schnell wie die Bevölkerung. Da bist du, Halleluja. In China gab es 1949, als die Kommunisten an die Macht kamen, alle Missionare entweder umgebracht oder aus dem Land geschmissen haben, in diesem großen Reich 1 Million Gläubige. Und dann gingen die Lichter aus und die Türen zu. Und die Christen im Westen haben gedacht, das war's. Falls China irgendwann nochmal wieder aufgeht, bevor der herkommt, müssen wir total von null anfangen. Dann ging China wieder auf und da hat man gesucht und gefunden. Und in den 90ern sagt man, war man bei 80 Millionen Christen in China. Nach Kulturrevolution, KZs, alles, volles Programm. Und heute ist es schwierig, natürlich vernünftige Zahlen zu kriegen, aber man rechnet mit ungefähr 130 Millionen Christen in China. Das wären 10% der Bevölkerung. Wir reden in Deutschland von ungefähr 2% der Bevölkerung, aber da komme ich, das ist der andererseits Punkt. In 19 Jahrhunderten sind die wiedergeborenen Christen weltweit von 0 auf ungefähr 2,5% der Weltbevölkerung angewachsen. 1900 Jahre, 0 auf 2,5%. Nochmal 70 Jahre von 2,5 auf 5% der Weltbevölkerung. Im Jahr 2000 waren wir bei 11,2% und 2010 ist die letzte Zahl, die ich hatte, 800 Millionen wiedergeborene Christen, ungefähr 12% der Weltbevölkerung. Merkt ihr was? Das Gesicht der Gemeinde hat sich dabei verändert. Vor 100 Jahren war das Christentum im Wesentlichen eine weiße Religion. 90% aller Christen waren in Nordamerika, gerade evangelische Christen, Nordamerika, Europa. 1980 waren wir bei 50-50. Also das ist ja nicht bevölkerungsmäßig in Relation, ja? Aber also der Westen, also Europa, Nordamerika, Australien wahrscheinlich dabei und nicht westliche Welt, 50-50. Heute finde ich unterschiedliche Zahlen, ungefähr mindestens 3/4 aller wiedergeborenen Christen sind in den Missionsländern, den sogenannten Missionsländern, Lateinamerika, Asien, Afrika. Und diese Länder senden immer mehr Missionare in alle Welt, in ihrem Land, in die Nachbarländer und auch nach Europa. Wir werden heute Abend noch einen kennenlernen und es ist gut, dass sie kommen. Wir brauchen sie wirklich, aber das ist andererseits. Es gibt Aufbrüche in der islamischen Welt, wir haben schon was davon gehört. In den letzten 50 Jahren, sagt man, sind wahrscheinlich mehr Muslime zum Glauben gekommen. In den letzten 50 Jahren mehr Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen, als in den 1300 Jahren vorher. Was vorher sehr, sehr wenige waren, muss man dazu sagen, fairerweise. Nur Schlaglichter. Ich könnte stundenlang weitermachen, ja? Ali Khamenei, der große Führer im Iran, hat vor einiger Zeit im iranischen Staatsfernsehen vor christlichen Hauskirchen gewarnt. Der Führer des Landes im Staatsfernsehen sagt, Leute, passt auf, das sind ganz gefährliche Leute, die wollen euch abbringen. Hat da irgendjemand Angst? Könnte das sein? Ist da was los im Iran? Amen. Viele syrische Flüchtlinge, die jetzt in Syrien noch sind oder im Libanon oder sonst irgendwo, wenden sich enttäuscht vom Islam ab und suchen und finden Jesus. Der Matthias schrieb mir vor ein paar Wochen, ISIS ist der größte Gemeindegründer. Das war nicht ihr Plan. Von Ayatollah Khomeini hat man sowas Ähnliches gesagt im Iran. Es gibt die Videos, vielleicht habt ihr die gesehen, von den Brüdern von dem Bruder von zwei der ägyptischen Christen, die in Libyen ermordet wurden. Und es gibt ein anderes Video von einem kleinen Mädchen, was aus dem Irak geflohen ist. Und sie erzählen, dass sie den Mördern ihrer Familien vergeben. Dass sie überzeugt sind, dass Jesus sie liebt. Und der eine Bruder da aus Ägypten sagt, wenn meine Mutter den Mörder auf der Straße sehen würde, würde er ihn zum Essen einladen. Und so kleine YouTube-Videos, die sind viral. Nicht nur hier bei uns, sondern in der muslimischen Welt. Muslime sehen diese Videos und kommen aus dem Staunen nicht heraus und fragen, was steckt dahinter? Nochmal dichter dran, Berlin-Steglitz, wer war da schon mal, gibt es eine Gemeinde der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche. Gemeinhin nicht als die dynamischste aller Kirchen in Deutschland bekannt. Ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße. Ich muss das sofort wieder zurücknehmen. Diese Gemeinde berichtet die Berliner Zeitung, das ist kein besonders christenfreundliches Blatt, diese Gemeinde tauft jede Woche erwachsene Menschen, in der Regel junge Männer aus Afghanistan und dem Iran. Inzwischen hat diese Gemeinde 750 Mitglieder. Davon sind 250 deutschstämmige Deutsche, wie man das sagt, ich habe es noch nicht verstanden, Altdeutsche oder so, und 5 Bio-Deutsche und 500 von 750 Mitgliedern sind aus dem Iran und aus Afghanistan. Berlin-Steglitz, 2015. Also, was tut Gott was in dieser Welt? Gott ist am Werk, Gott gebührt die Ehre, er steht zu seinen Verheißungen. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Also, läuft alles. Andererseits, es ist immer noch eine Menge ungetan und das muss ich euch heute auch zumuten. Wir haben fast 2000 Jahre nach Pfingsten, man zählt, da gibt es verschiedene Zählweisen, aber man zählt 17.000 Volksgruppen weltweit, also Stämme, Völker, ja, haben wir von gehört, verschiedene Völker, 17.000 Volksgruppen weltweit. Also im Iran gibt es ja nicht nur Iran, es gibt Perser, es gibt Aseris, es gibt Kurden und so weiter. Also verschiedene Volksgruppen. Unter den Kurden gibt es verschiedene Untergruppen, die sind da alle einzeln gezählt. Von diesen 17.000 Volksgruppen gelten heute, 2000 Jahre nach Pfingsten, etwa 7.000 als mit dem Evangelium unerreicht. Das heißt, Jesus ist dort unbekannt. Vielleicht gibt es ein paar Handvoll Gläubige irgendwo, aber es gibt keine lebendige Gemeinde. wenn du in diesem Volk lebst, wenn du zu diesem Volk, einem dieser Völker gehörst und du willst Jesus kennenlernen, du willst mehr über den christlichen Gott erfahren, kannst du es nicht. Ich sage ungern, du kannst nicht auf der Konferenz. Aber es gibt keinen Ort, wo du hingehen kannst. Es gibt keine Gemeinde. Es gibt keine Bibel in sehr vielen dieser Sprachen. Es gibt kein christliches Irgendwas. Das heißt, selbst da, wo Menschen auf die Suche gehen, können sie im Moment nicht fündig werden. Und wer ist das? Sind das ein paar kleine Stämme irgendwo? Wenn man die alle zusammenzählt, kommen wir auf 3 Milliarden Menschen. 3 Milliarden Menschen. Übrigens, von allen Missionaren weltweit arbeiten 90% unter mindestens nominell christlichen Gruppen. Also, das muss ja nichts heißen. Das können Katholiken in Bayern oder in Portugal oder so sein, die auch, oder russische Orthodoxe, ihr habt vorhin erzählt, in Moldawien. Da ist viel zu tun. Aber trotzdem, 90% unter irgendwie sich christlich nennenden Gruppen. Von einem Dollar, der in den USA für christliche Zwecke gespendet wird, ich habe keine Zahlen für Deutschland, ich vermute, dass es nicht besser ist, von einem Dollar, der gespendet wird für christliche Zwecke, ratet mal, wie viel wird für die Arbeit unter unerreichten Volksgruppen gegeben? Bitte? Bitte? 1 Cent, optimistisch geschätzt. 0,5 Cent etwa. 0,5 Cent von einem Dollar. Also, wir haben 2000 Jahre Missionsgeschichte hinter uns. Wir sind ja im Jahr 500 fast nach der Reformation. Wir sind im Jahr 100 noch was der Pfingstbewegung. Und 40% der Weltbevölkerung, 40% der Weltbevölkerung haben heute keine Chance von Jesus zu hören. 3 Milliarden Menschen. Und das beeile ich mich zu sagen, für die anderen 60% ist nicht alles in Butter. Also zum Beispiel Menschen in Deutschland, ja, da kennen wir uns aus. Axel Noack war Bischof in Magdeburg und er hat über seine Landsleute im Osten gesagt, die Menschen hier haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das heißt, die Leute sind nicht gegen Gott. Genauso wenig wie sie gegen das fliegende Spaghetti-Monster oder Osiris sind. Das ist ihnen einfach Schnuppe, das hat keinen Einfluss auf ihr Leben, glauben sie. Und ich bin sehr dankbar, in Deutschland ist eine Vision für Gemeindegründung gewachsen in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren. Da hat Ansgar angefangen, Wolfram hat angefangen, andere haben angefangen in der gleichen Zeit, Ende 80er Jahre ist viel losgegangen und da waren das noch die Exoten und inzwischen haben die großen Freikirchen das zumindest auch aufgenommen. Vor 10 Jahren haben die freien evangelischen Gemeinden eine sehr kühne Vision verkündet. Zu sagen, wir wollen in den nächsten 10 Jahren 100 neue Gemeinden gründen in Deutschland. Das ist, wenn man sich auskennt mit Gemeindegründung in Deutschland, ist das kühn. Sie haben es auch nicht geschafft, sie sind bei 67 neuen Gemeinden nach 10 Jahren, was immer noch der Hammer ist. Nur, also und ich freue mich von Herzen darüber, ich freue mich, ja, was gelaufen ist in den Jahren. Nur, in den gleichen 10 Jahren hat die evangelische Kirche 1500 Gemeinden geschlossen. Geschlossen. Und da wurden 67 neue Gemeinden gegründet. Nur mal, ich will nicht schlecht reden, aber dass wir wissen, wovon wir reden und was los ist in unserem Land. Und übrigens, dann fängst du an, irgendwo Gemeinde zu gründen. Es ist mir völlig wurscht, wo. Und dann kommt garantiert ein lieber Christ und sagt, noch eine neue Gemeinde. Noch mehr Gemeinden, noch mehr Zersplitterung. Weil bekanntermaßen der Leib Christi, bevor du mit der Gemeindegründung angefangen hast, total einig war. Und dann kamst du und dann, ja, okay. Also ich will nicht weitermachen mit den Zahlen. Nochmal, hinter diesen Zahlen stehen Menschen. Die Menschen, für die Jesus sein Leben gelassen hat. Menschen, die ohne ihn kein Leben finden werden. Es geht ums Leben und es geht um Gottes Ehre dabei. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir? Was machen wir? Gott baut sein Reich weltweit. Und seine Leidenschaft, das Kaschmiri in Pakistan und die Uiguren in China und die sudanesischen Araber im Sudan und wie sie alle heißen, dass sie vor dem Thron stehen am Ende der Tage. in dieser großen Menschenmenge in Offenbarung 7. Und übrigens, wir haben die Verheißung, dass Menschen aus allen Völkern dort stehen werden. Er baut sein Reich. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Frage an uns, bauen wir mit? Lassen wir uns einbauen? Gestern, als wir hier gebetet haben, kam mir das, wenn man sich diese Fakten anguckt und dann was ändern will, sagt, jetzt müssen wir doch hier mal was tun. Wir müssen mal, kennt ihr das, ja? Wir müssen viel mehr rausgehen und so. Wenn wir das versuchen ohne die Kraft Gottes, lass uns das nächste Bild haben. So, wenn du eine Schiffsreise machen willst, kennt ihr die Boote, ja? Ist herrlich. Aber jetzt, wenn du jetzt losfahren willst, ist das ziemlich mühsam. Wenn du versuchst auszusteigen, das Ding zu schieben, macht keinen Spaß. Wenn du Reich Gottes bauen willst in deiner Kraft, viel Spaß. Aber wenn der Regen fällt, wenn die Flut kommt, dann schwimmen die Boote auf. Und dann kann es vorwärts gehen. Dann brauchen wir immer noch Leute, die dann die Segel setzen, die das Boot in Schuss halten, die das Steuer übernehmen und so weiter. Aber es wird leicht. Und der Wind treibt dieses Boot voran. Du musst es nicht selber vorantreiben. Aber dann musst du noch die Frage klären, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir eine Luxuskreuzfahrt machen? Oder wollen wir immer im Kreis um die Ankerleine fahren, weil der Anker noch nicht gelichtet ist? Oder fahren wir zu einem Rettungseinsatz? Also, das Reich Gottes ist unter uns. Seine Kraft ist unter uns. The presence is the power, haben wir gehört. Und wir strecken uns aus nach Zeichen und Wunder, nach Vollmacht. Aber was machen wir mit der Vollmacht? Verwenden wir die dann in unseren Gemeindetreffen? Es garantiert keiner mehr irgendwie Husten hat in der Gemeinde und so. Manchmal denke ich, wir haben Kräfte, wir haben eine Vollmacht, die Gott uns anbietet. Und wir benutzen die, also ich weiß nicht, du bist Obi-Wan mit dem Laserschwert und du benutzt das dann, um zu Hause eine Hecke zu schneiden. Oder so, ja? Er sagt, das ist nicht das, wofür Gott dich berufen hat. Gott hat dich berufen, ein Krieger zu sein. Also, was tun wir? Was tun wir? Die entscheidende Frage, ich nehme es gleich wieder zurück, erstmal die erste Frage ist, was glauben wir? Und daraus wächst dann das, was wir tun. Matthäus 6, 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch das alles hinzugetan werden. Dann, Gott sagt, kümmere dich um meine Bedürfnisse und ich kümmere mich um deine Bedürfnisse. Ich werde den Verdacht nicht los, dass Gott in diesem Tausch den Kürzeren zieht und dass es ihm nichts ausmacht. Ich kümmere mich um deine Bedürfnisse. Ich kümmere mich auch um deine geistlichen Bedürfnisse übrigens. Und manchmal merkst du, dass dein Hunger erst da gestillt wird, wo du anfängst, anderen zu dienen. Manchmal sagen wir, ich muss doch erstmal voll sein und dann kann ich ja. Aber manchmal will Gott dich gerade im Geben beschenken. Also das Reich Gottes soll meine höchste Priorität sein, sagt Jesus. Trachtet am Ersten, ja? Das Reich Gottes ist ein globales Reich. Das macht nicht an Ländergrenzen halt, das macht nicht an Völkergrenzen halt. Und dann frage ich dich, hast du eine globale Vision? Halleluja. Also wenn das Reich Gottes weltweit ist, dann darf mein Horizont nicht kleiner sein. Das ist meine Herausforderung für euch. Wenn das Reich Gottes global ist, dann ist Weltmission nicht nur was für so ein paar Freaks. Kennt ihr diese Leute, die so diese Karten zu Hause haben auf der Korkwand und da irgendwelche Nadeln reinstecken und die sich für komische Kulturen interessieren, komisches Zeug essen und die in die Gemeinde eh nicht so richtig reinpassen. Sagen, ja, dann schicken wir ihn halt nach Afrika. Nein, wenn das Reich Gottes ein globales Reich ist und wenn unser König der König dieses Reiches ist, dann sind wir alle dabei. Das heißt nicht, dass wir alle morgen in den Flieger steigen. Da sage ich gleich noch was zu. Das Reich Gottes ist global. Von Jerusalem aus gesehen sind wir schon die Enden der Erde. Herr Deiner sagt das immer. Ich bin ja schon in der Auslandsmission. Ja, bei den wilden Deutschen, das ist, ihr lacht, ne? Seid froh, hier ihr Deutschstämmigen, die ihr Deutsch als Muttersprache, seid froh, dass ihr nicht Deutsch lernen musstet, als Fremdsprache, ja? Hier ihr, die ihr nicht Deutsch als Muttersprache habt, seid ihr bei mir, ja? Das Reich Gottes ist global, das heißt auch, es gibt keine Einbahnstraße mehr in der Mission. Es gibt nicht mehr Geberländer und Empfängerländer, wie beim Länder, es gibt keinen Ländermissionsausgleich oder sowas, sondern jeder ist gefragt, jeder ist gerufen. Keiner kann sich darauf zurückziehen, dass bei ihm so wenig läuft und dass er alle Ressourcen bei sich behalten muss. Also, das Wort von John Wimber, ja, everybody gets to play, gilt auch hier. Hat eine Gemeinde in Nordalbanien gegründet und irgendwann hat diese Gemeinde angefangen, an 30 Tage Gebet für die islamische Welt teilzunehmen. Und dann haben sie angefangen zu beten für Aserbaidschan. Dann haben sie angefangen, Spenden zu sammeln für Aserbaidschan. Eine arme Gemeinde im letzten Provinzkaff von Albanien. Sagt, wir sind ein Teil von... Und ich weiß nicht, wie weit sie gekommen sind. Sie haben da Leute, glaube ich, in Kosovo geschickt, als Missionare. Und sagen, wir wollen dabei sein. Jeder hat etwas zu geben. Und jeder empfängt. Wir werden gebraucht und wir brauchen die anderen. Das gilt in der Ortsgemeinde. Wir feiern das als internationale Gemeinde. Sagen, wir gehören zusammen, wir brauchen einander. Und gesagt, wir wollen nicht deutsche Gemeinde sein, die sich lieb um unsere armen Ausländer kümmert. Was für eine Herablassung. Nein, wir brauchen einander, wir dienen einander, wir sind gesegnet. Darf ich das mal sagen, wenn du magst, ja, wer ist nicht in Deutschland geboren? Gott segne euch. Gott segne euch. Es ist gut, dass ihr da seid. Es ist gut, dass ihr hier seid. Ihr gehört dazu. Ihr seid hier nicht Gäste. Ich muss jetzt aufpassen, weil das noch eine Predigt ist. Aber in Christus sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Und dann stellen wir uns in der Gemeinde hin und sagen, wir begrüßen auch unsere ausländischen Gäste. Was? Das grenzt an Irrlehre, ihr Lieben. Ich sage das unserer Gemeinde, wenn meine Identität als Deutscher mir wichtiger ist als meine Identität in Christus, dann muss ich Buße tun. Und wenn es deine Identität als Engländer oder Nigerianer oder Chinese oder sonst irgendwas ist, gilt das genauso natürlich. Also, und wir erleben das im Reich Gottes, dass deutsche Missionare nach wie vor nach Kenia gehen und die werden gebraucht. Und gleichzeitig kommen Kenianer zu uns. Und das kannst du nicht mathematisch lösen und sagen, ist ja Quatsch, bleib jeder zu Hause. Ja, warum kommt die Hamburger hierher? Und nächstes Jahr fahren wir nach Hamburg. Also, ja, wir segnen einander. So funktioniert das im Reich Gottes. Wo du dann deinen Platz findest, das ist eine Frage, wie Gott dich führt, was Gott dir für Gaben gibt, was Gott dir für eine Berufung gibt. Aber erstmal ist die Frage, ist das globale Reich Gottes Teil deines Lebens als Christ? Weißt du, dass du Teil eines weltweiten Reiches bist? Und dann kannst du deinen Pfannkuchen machen oder was dein lokaler Dienst in diesem Reich ist. Das ist voll okay, muss nicht jeder alles machen. Aber ich glaube, wir brauchen diese weltweite Vision. Sagen wir, die Gemeinde Jesu ist übrigens die erste globalisierte Organisation der Weltgeschichte, wusstet ihr das? Und wir sind ein Teil davon. Jeder darf mitspielen. Und die Frage ist, was ist dein Platz? Und ich will da jetzt gar nicht mehr so in die Details gehen. Da gibt es viele gute Ressourcen. Aber es gibt so einen Dreischritt, der ist ganz klassisch und den kriegst du auf jeder Missionskonferenz, aber einfach, weil er stimmt. Denn, ja, du kannst beten, du kannst geben, du kannst gehen. Also, sind die Nationen Teil deines Gebetslebens? Oder kreist du nur um deine eigenen Bedürfnisse und vielleicht noch so die da so mit dranhängen, nimmst in Familie und so, weil die beeinflussen dich, nimmst du mit rein. Du kannst beten auch über das Segne alle Missionare hinaus, spezifisch. Das ist gut, wenn du Missionare kennst. Oder Dienste in anderen Ländern, von denen Rundbriefe kriegst, weißt auch, wie die ticken. Es gibt großartige Organisationen, hier hängt einiges hinten an der Missionswand, könnt ihr euch informieren. Übrigens auch, wenn du Nachrichten schaust. Ja, es ist alles so schrecklich. Es ist alles so schrecklich. Man mag das gar nicht mehr sehen. Viele Christen sagen, ah, ich gucke das gar nicht mehr. Wie wäre es, wenn du das guckst und du nimmst so ein Buch wie Gebet für die Welt, ganz schöne Schwarte. Da hast du Gebetsinformationen über die Gemeinde Jesu und die Mission in jedem Land der Erde. Sagst du, okay, anstatt dass ich jetzt nochmal eine Runde mich über die Griechen aufrege, lese ich mal, was ist eigentlich geistlich in Griechenland los? Was tut Gott da? Und was sollte Gott da, was will Gott da tun? Und dann bete ich für Griechenland. Ich glaube, das wäre Jesusmäßiger als rumlästern. Oder was ist in Syrien los? Und. Und natürlich ist es gut, wenn man persönliche Beziehungen hat. Da betet man nochmal ganz anders. Wenn man versteht, das ist nicht ein Fall irgendwie, was Wichtiges, theoretisch, sondern das sind meine Brüder, meine Schwestern. Wir gehören zusammen. Wir haben bei uns für verfolgte Christen gebetet, letzten November in der Gemeinde. Soll ich das kurz erzählen? Und ich hatte da von Open Doors die fantastischen Informationen und DVD und was die alles einem schicken. Ich finde das ganz, ich liebe die Arbeit von Open Doors. Ich ehre Bruder Andrew. Und dann habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Was soll ich unseren Leuten der DVD zeigen? Und ich bin zu Samuel gegangen, der hier bei uns ist, aus Nigeria. Ich habe gesagt, Samuel, erzähl uns was davon. Wie geht es den Christen in Nigeria? Was ist da los? Wir haben ein wunderbares Ehepaar bei uns aus Syrien. Und die waren noch ganz bescheiden. Ja, in unserer Stadt ist aber nicht so schlimm wie anderswo. Und so, das lohnt sich. Ich sagte, aber ihr gehört zu uns. Erzählt uns, was ist in Syrien los? Und wir hatten noch ein indisches Ehepaar, was erzählt hat. Und noch jemand, weiß nicht mehr. Und die haben erzählt. Und glaubt ihr? Und dann haben wir Leute aus der Gemeinde nach vorne geholt, legt ihnen die Hände auf. Wir segnen euch stellvertretend für euer Volk, für euer Land. Und da haben wir gemerkt, das ist nicht irgendwas aus irgendeinem Missionsblättchen. Das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, sagt Gottes Wort. Und das gilt auch, wenn du die Leute nicht persönlich kennst. Also beten. Dann geben. Das wäre auch noch meine eigene Einheit. Meine Ressourcen gehören ins Reich Gottes. Was heißt das? Nicht wenige Menschen haben sich rufen lassen in die Mission. Und können nicht ausreisen, weil es ihnen nicht gelingt, Spender zu finden, die diese Arbeit unterstützen. Und übrigens, es ist noch relativ gut, wenn du ein Kinderheim aufmachst oder unter Straßenkindern arbeitest. Kinder gehen immer beim Fundraising. Aber wenn du sagst, ich gehe zu unerreichten Volksgruppen, ich erzähle denen von Jesus, die nichts von Jesus wissen. Ja, das ist schwierig. Mein Tipp wäre dabei, nicht verzetteln, nicht 1000 Sachen unterstützen, sondern lieber ein paar Sachen richtig, regelmäßig. Das ist auch für die Buchhaltung von dem Missionswerk, lohnt sich das dann mehr. Aber zu schauen, was kann ich tun, neben dem, was ich in meine Gemeinde gebe. Und übrigens, hier bei Ansgar, fast überall in unseren Gemeinden, haben wir gesagt, wir geben den Zehnten von dem, was wir einnehmen als Gemeinde, wieder für Gemeindegründung, für Weltmission, für den Dienst an den Armen. Und wir sind gerade dran, ich habe das auf meiner To-Do-Liste, Vorschlag zu erarbeiten für die Kirchenleitung, dass wir als Ansgar Kirche Deutschland das Gleiche machen. Mit dem, was wir einnehmen. Dass wir sagen, wir wollen anderen Kirchen in anderen Teilen der Welt dienen. Also beten, geben und dann gehen. Das muss kein Flugzeug beinhalten, kann aber. Das kann aber schon der Gang über die Straße sein. Verspäteter Ostergruß für die neuen Nachbarn. Oder der Weg einmal über den Seminarraum zu dem Kommilitonen, der immer allein zur Mensa geht. Sag, ich komm mal mit. Oder der Gang quer durch die Stadt zur Flüchtlingsunterkunft. Oder Ansgar Hamburg, ich hab gehört, ihr kriegt die direkt vor die Tür. Preis den Herrn. Ja, Halleluja. Halleluja. Viele Menschen sind dort, die zu Hause nicht von Jesus hören können. Unerreichte Volksgruppen vor unserer Haustür. Oder das kann der Weg durch unser Land sein. Wenn du einen Job suchst oder einen Studienplatz, warum suchst du dir nicht einen Studienplatz in Bayreuth, wo wir ein fantastisches Gründungsprojekt haben, oder einen Job in Offenbach, wo wir dann nachher noch hören, neuester Ansgar Gründungsprojekt. Oder gehst bewusst wohin und sagst, wie kann ich hier dem Reich Gottes dienen, neben meinem Job. Oder du lässt dich rufen, Gemeinde zu gründen. Wir suchen händeringend Leute, die sich zurüsten lassen, um Gemeinde in unserem Land zu gründen. Oder auch Gott ruft dich auf die andere Seite der Welt, ganz klassisch. Die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Mission hat 2400 offene Stellen. Offene Stellen heißt nicht, dass die alle durchfinanziert sind, aber heißt, da werden Erntearbeiter gesucht. Also die Arbeit ist nicht einfach fertig und die suchen übrigens alles. Sozialarbeiter und Kanalisationsingenieure und Theologen auch, Gott sei Dank. Und ja, you name it. Ich habe gehört von den Leuten, die haben eine Orchideenzucht aufgemacht auf den Malediven. Und haben darüber, dann sind sie mit Leuten ins Gespräch gekommen, von Jesus weitergesagt. Orchideenzüchter. Fürs Reich Gottes. Pfannkuchenbäcker. Oder wenn du ein paar Monate einsetzen willst, Lernhelfer für Missionarsfamilien. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Und sag nicht, ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Sehr gefragt ist die Generation 55 plus. Viele Kulturen, die nehmen nichts an von so einem, wenn da so ein 20-Jähriger, 25-Jähriger, frisch aus der Bibelstunde, noch nicht mal Bart, keine Söhne, was soll der den Leuten erzählen? Aber wenn da einer kommt, der schon weiße Haare hat, da wird hingehört. Und dann ist auch egal, wenn du die Sprache nicht mehr so gut lernst. Okay. Also, ich könnte noch 2 Stunden weitermachen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Martin Luther hat gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Und seine Liebe brennt für dich. Ja. Punkt. Da hänge ich kein Aber dran, dafür ist es zu kostbar. Und sie brennt für dich. Und sie brennt für dich. Und sie brennt für alle Völker und Stämme und Sprache und Nationen. Übrigens inklusive der Deutschen. Aber nicht exklusiv. Und er ist am Werk, sich eine große Schar von Anbetern zu sammeln. Und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen jetzt schon mit einstimmen in diese Anbetung. Und wir dürfen mitmachen in seinem Werk. Der allmächtige Gott baut seine Gemeinde, breitet sein Reich aus. Und er hat eine Verwendung für uns, da mitzumischen. Was für ein Vorrecht, was für eine Ehre und was für eine Gnade ist das. Halleluja. Amen. Steht doch mal auf. Es ist gut, Gott zu antworten. Und vielleicht, ja, lass uns einfach in kurzen, wir machen was, vielleicht einfach laut für dich am Platz, musst nicht auf den anderen warten. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mach mal 2 Folien weiter, bitte. Ich habe ein paar Vorschläge, in welche Richtung du beten könntest. Ja, einfach Gott die Ehre zu geben. Aber auch deine persönliche Antwort, wenn du ihn jetzt gehört hast. Ja, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet, auch dass er Ressourcen freisetzt. Katastrophen und Krisen sind Punkte, wo er sein Reich ausbreitet. Und ja, und das Gebet aus Apostelgeschichte 4 habe ich ja nochmal drauf. Ich glaube, da können wir mit einstimmen. Lass uns doch miteinander einfach jetzt Gott unsere Antwort geben im Gebet und gerne laut oder leise, parallel. Ja, wir preisen dich, dass du deine Gemeinde baust weltweit. Halleluja, Halleluja. Amen.